So, jetzt läuft also bei uns Ton. Meine Damen und Herren, wir eröffnen jetzt die vorletzte Sitzung vor Weihnachten. Zuerst begrüße ich unseren Gast, Herrn Professor Christian Plath, Professor für Kinderheilkunde, und zwar für die ganz Kleinen, für die Niedlichen. Und diese persönliche Vorbemerkung, die ich immer mache, wir sind ziemlich dicke befreundet, und zwar von der Hansetour Sonnenschein her. Wir haben zusammen also für die Kinderklinik radelnd Geld eingesammelt und haben auch an verschiedenen Stellen Geld ausgeteilt in den Ländern, die es nötig hatten. Es ist also eine Wohltätigkeitsfreundschaft, aber diese Wohltätigkeit schlägt sehr schnell um in persönliche Sympathie. Wiewohl wir oft auf verschiedenen Seiten des Eisernen Vorhangs aufgewachsen sind, haben wir auch persönlich festgestellt, die deutsche Nation ist unteilbar. Deswegen sind wir auch unteilbar befreundet. Das so als einen ganz kleinen Vorspruch. Dann habe ich noch ein paar technische Ansagen. Ich habe es heute etwas eilig, ich muss nachher weg. Und was wir dann noch zu besprechen haben hinterher, also in der nächsten Woche. Dann, Frau Hartwig hat freundlicherweise den ersten Band mitgebracht. Der erste Band der Zeitzeugenberichte mit 372 oder 71 Seiten plus CD ist fertig. Die teilnehmenden Studis des ersten Seminars können sich das bei Frau Hartwig abholen gegen Unterschrift. Die anderen können es gegen 10 Euro bekommen. Es ist aufgrund der Entscheidung des Rektors, wir schicken es gleich los, aufgrund der Entscheidung des Rektors ist es also ein Unidruck, steht nachher online und kann also als Print-on-Demand auch bestellt werden. Aber wenn Sie das auf einen Kopierer legen, da kommen Sie nicht mit 10 Euro aus. Also es ist besser, wir lassen dann lieber in der Unidruckerei nochmal nachdrucken. Ich höre nur Lob und Sie denken daran, es sind 3 Bände. Der zweite ist in Arbeit, sehr weit fortgeschritten. Den dritten machen wir gerade. Es gibt also über 1000 Seiten Zeitzeugenberichte. Und ich muss auch sagen, ich lese da immer wieder mit Spannung drin, obwohl ich es nur alles kennen sollte. Das nur so zur eigenen Reklame. Dann liegt es mir daran, dass unsere Referenten vorgestellt werden. Jetzt habe ich ihn schon gesehen, also Henrik Babanow ist heute zuständig. Dann haben wir Edmund Fanning, ist richtig, ne? Und der andere Ronny, ist er da inzwischen? Nein, der ist nicht. Der dritte ist dann sozusagen im Bunde, sozusagen, aber nicht dabei. Dann habe ich noch anzusagen, dass von Frau Oberender die beiden Dateien von mir nochmal neu kopiert worden sind in besserer Tonqualität. Die können Sie irgendwann bei mir erhalten, dann macht sich das besser. Jetzt, nicht wahr, ist es aber Zeit, dass unser Zeitzeuge Raum bekommt. Wir machen es wie immer, dass Sie zunächst einmal hören, den Vortrag, Kurzvortrag, und dann Fragen stellen. Und jetzt, lieber Christian, hast du das Wort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal ganz persönlich für deine nahegehende, also für mich persönlich sehr nahegehende Einleitung und auch den Ausweis, weshalb ich heute hier vielleicht hergekommen bin, vielleicht gibt es auch andere Gründe. Und ich frage Sie erstmal, ob Sie mich da hinten verstehen können. Ja. Dann kann ich mich also beim, ich möchte gerne mich frei bewegen beim Sprechen, da kann ich, also das geht besser. Ist das Mikrofon so gut, dass also auch trotzdem die Tonqualität kommt alles an. Jetzt frage ich Sie erstmal, um mir überhaupt ein Bild über Sie zu machen, wenn wir dann über die Zusammensetzung der Studenten, geht aber bitte hier durch, der Studenten in früheren Zeiten und deren Wechsel sprechen, die Zusammensetzung des Lehrkörpers, dann möchte ich aber auch gerne wissen, wie mein Auditorium zusammengesetzt ist. Wer kommt am weitesten her? Kommt jemand irgendwo aus Südwestdeutschland oder aus Bayern? Oder wo kommt man so her? Hamburg, weiter. Bitte?
Berlin.
Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Kommt jemand aus Thüringen? Ich bin in Weimar aufgewachsen, so klingt das. Aus Weimar?
Ja, aus Rudolstadt.
Aus Rudolstadt, aha. Gut. Ist jemand aus Bayern da? Haben wir einen Ausländer dabei? Nun gut, ich bin also Kinderarzt und bin also nicht gebürtig, das hören Sie. Und ich hatte mir also auch überlegt, wie wir das am besten machen können. Herr Professor Krüger hat mir ja wie allen Zeitzeugen, Referenten, ich sag mal, so einen Fahrplan zugeschickt. Und ich halte mich auch daran und dachte mir das so, dass mein Lebenslauf ist sowieso schon gläsern, durchsichtig, für jedermann lesbar im Internet, auch dank der Initiative und des Startfunkens von Professor Krüger, den Katalogus. Und das, was da drin steht, das zeige ich heute hier auch und habe aber gewissermaßen als roten Faden, trage ich Ihnen das vor, damit Sie mal so einen Werdegang mal hören, wie das so geht. Und habe dann aber auch historische Daten aufgegriffen, die ich dann dickblau eingefügt habe, sage dann immer nur mehrere Stichpunkte dazu, um Sie dann zu ermutigen, dass wir das dann, wenn Sie möchten, in einer Diskussion vertiefen. Ich habe mir die Auswahl der Zeitzeugen angeschaut und kenne einen Teil, andere kenne ich nicht mehr. Namentlich sind mir aber alle bekannt und habe mich gefragt, weshalb stehe ich eigentlich hier? Das ist ja richtig sehr ehrenwert, diese persönliche Begründung, aber vielleicht gibt es da noch etwas mehr, was vielleicht dann auch Sinn macht. Mag sein, dass ich der Jüngste bin in dieser Runde. Ich habe noch 2 Monate bis zur Erreichung der Altersgrenze und bin also vielleicht auskunftsfähig als, ich will nicht sagen passiver, als Student ist man natürlich auch aktiv, aber als Leidtragender oder besser als Angeleiteter in bestimmten Zeiten, kann ich dann Ergänzungen geben zu dem, was Sie vielleicht vorher gehört haben. Beim letzten Mal, wenn er da gewesen ist, ist mein geschäftsführender Direktor, der über mir, Professor Pelz, da gewesen. Und er ist 9 Jahre älter als ich, das ist Jahrgang 34, ich bin Jahrgang 43. Und dann eine zweite Sache könnte auch interessant sein, wo ich auskunftsfähig bin. Da komme ich noch drauf, ich habe auch eben als Schüler bestimmte Sachen erlebt, auf die ich heute hier eingehen möchte, die aufschlussreich sein könnten. Dann auch aus dem Studium und nicht zuletzt habe ich dann in der zweiten Hälfte meiner Tätigkeit während der DDR-Zeit auch Gewerkschaftsfunktionen an der Universität begleitet. Auch vielleicht könnte das für Sie interessant sein. Auch das ist alles im Internet einsehbar. Ich gehe jetzt mal in meine Datei hier rein und fange mal an. So, dann mache ich erstmal das möglichst groß auf 200, gehe ich hier. Dann mache ich Ansicht, ganzer Bildschirm und da müsste was zu sehen sein. Also mein Name ist Christian Plath, ich bin am 10. März 1943 in Pirna an der Elbe geboren. Das war für mich ein schweres Handicap als Station, als Geburtsort. Und zwar immer im Staatsexamen in Halle an der Saale, habe ich meine klinischen Semester gemacht, komme ich noch drauf. Und ein norddeutscher Professor saß als Examinator da, da war ich erstmal schon schlechter als meine Kommilitonen, weil ja mein Geburtsort in Sachsen war. Sachsen, das ist nie so recht beliebt gewesen, obwohl das ja arbeitsame Menschen auch vor allem aus Thüringen herkommen. Nur, und ich muss gleich zu meiner Genealogie sagen, vom Blut her bin ich weder Sachse noch Thüringer, sondern, ich stehe auch so aus, ich bin ein reines Pommernblut. Und wir sind zusammen damit mit dem Fahrrad durch einen Ort durchgefahren, wo auch meine Familienwiege steht, in Pommern. Das hieß Plate, das heißt das Plotin. Das sind wir da gewesen. Mein Vater ist Arzt gewesen, praktischer Arzt, hatte in Weimar eine sehr große Praxis und dann später hat er eine staatliche Arztpraxis gehabt und ist also fast 50 Jahre als Arzt tätig gewesen, bis er eigentlich nichts mehr gehört hat mit seinem Stethoskop, das war 82. Aber ein erfahrener Arzt, der sieht zu viel, fühlt zu viel, da kommt es auf das letzte Geräusch manchmal auch nicht so an. Die sprechende Medizin ist ja etwas, was ja auch wieder neu entdeckt wird. Meine Vorväter sind Pastoren gewesen. Ja. Meine Mutter ist in Weimar aufgewachsen. Mein Großvater mütterlicherseits ist Kunstmaler gewesen an der Weimarer Malerschule, wo solche berühmten Maler wie Breller herkamen. Die Weimarer Malerschule, das Bauhaus fiel eben hier schon mal ganz kurz, ist also auch ein Boden gewesen, begründet eben von Serenissimus, das ist also der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach gewesen, das war Karl Alexander, heißt auch eine Straße, Karl-Alexander-Straße gibt es in Weimar. Und der hat also die Künstler immer an sich gezogen, nachdem die goldene Phase um Goethe, die silberne um Liszt gewesen ist, ging es nur darum, um die Jahrhundertwende vor 109 oder 8 Jahren Künstler zu binden. Da kommt die Weimarer Malerschule, kurz und gut, da kommt diese Seite her, meine Konfession ist evangelisch-lutherisch, ich bin es immer gewesen und geblieben. Und so ist es dann, ich bin verheiratet seit 1965 mit Angelika Plath, geborene Dobbeck, sie ist Geigerin gewesen bis vor einem halben Jahr an der Norddeutschen Philharmonie, hat 41 Jahre hier auf dem Stuhl der Norddeutschen Philharmonie gesessen und wir haben Kinder, wir sehen, das geht dann so weiter, unser Sohn ist Facharzt für Orthopädie habe also seit 15 Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater, ist Professor Johannes Platt und ist mit einer Ärztin verheiratet und er ist übrigens, ich komme da nicht weiter drauf zurück, aber das ist Historie, hier an so einem Ort. Er ist 1965 geboren, ist dann mit 14 Jahren, das ist 1979, ist er von Pastor Joachim Gauck konfirmiert worden. 1979, Rostock, von Pastor Joachim Gauck konfirmiert worden. Das ist so, ich betone das, damit Sie dann Besonderheiten von DDR-Entwicklung auch an meinem Beispiel noch näher dann abwägen können. Dann haben wir eine Tochter, die ist also Konzertmusikerin geworden, in Berlin Staatsexamen, in London Konzertexamen. Und das ist also gewissermaßen unsere ganze Freude, die anderen natürlich auch. Aber hier diese Verbindung mit Herrn Dr. Meyer-Plath, der den Namen dann auch angenommen, Physiker, wäre ohne die Wende und die deutsche Einheit nicht zustande gekommen. Wie das Leben so ist. Unsere Tochter, die war also schon ganz richtig bekannt in der Berliner Musikerszene und kaum war die Mauer gefallen, November 89, kamen schon also die Westberliner Musiker und haben an der Hochschule Hans Eisler sich die herausragenden Geiger rausgepickt und da war sie sofort, so schnell konnte sie gar nicht gucken, Konzertmeisterin in einem Berliner Kammerorchester und gab Konzerte mit Publikum und so weiter und irgendwann war sie schrecklich krank. Da klopfte es an die Tür bei ihr da irgendwo in Berlin, Nordost, ja. Und da stand ein junger Mann, ja, blond, blauäugig, mit einem Strauß vor der Tür, so wie im Film. Und hat sich vorgestellt, hat gesagt, er ist ein Verehrer ihrer Kunst und möchte gute Besserung wünschen. Das wurde dann später ihr Mann. So, sowas gibt es und die leben jetzt in Potsdam. So, meine Kindheit ist so, wir sind also, ich bin deswegen in Pirna geboren, Pirna an der Elbe, das hatte wenigstens was Gutes, ich lege Wert darauf, ich mache immer / Elbe, weil ich bin ein geborener Fisch, ich muss immer Wasser um mich haben, ich lege großen Wert darauf, dass ich also am Wasser geboren wurde, wenn es nur die Elbe ist, Entschuldigung bitte, die Hamburger. Mein Vater war vom Zweiten Weltkrieg als Arzt in Bad Godesberg in einem Sanatorium tätig. Ja, wie wurde man in den 20er Jahren Arzt als Pastorensohn? Da konnte man nur studieren, wenn durch gute Heirat, also durch die Frau Pastor, ein bisschen Geld in die Familie gab, denn Pastoren haben nicht gut verdient. Ja, die haben ja gute Herzen, die geben das noch ein bisschen, was sie haben, geben sie noch weg. Und es gab dann reiche Pfarren und arme Pfarren. Und mein Vater konnte nur studieren, weil meine Großmutter aus Liegenschaften in Pommern Pächte bekam und da wurde ein Medizinstudium finanziert, das kostete ungefähr, das kostet also 30.000 Mark, müsste man haben. 30.000 Mark, deswegen ist Medizin immer so eine Sache gewesen. Ja, die Familie war deutsch-national, also kaisertreu, sage ich mal, kaisertreu und da waren wir dann in einer Verbindung, mein Vater war in einer schlagenden Verbindung. Ja, beim Verein Deutscher Studenten, das war so, und ist dann eben 1939 eingezogen worden, 6 Jahre lang ein Feldlazarett geführt, das habe ich dir mal geschrieben, und während dieser Zeit lebten wir in Bad Godleuba, und als diese schweren, bekannten Angriffe auf Dresden waren, gab es also Verbände, die hatten sich verirrt oder haben noch die restliche Bombenlast abgeschmissen, da kriegten wir auch was ab, und sind dann... mein Vater kam dann im Mai 45 zurück, zu Fuß, aus dem Krieg kam er zurück, Schlacht um Prag, da war der Krieg dann zu Ende und hat also alle seine Leute zu den Amerikanern rübergeschickt, musste aber selbst, die Russen waren in Bad Godleuba, zurück und ist deswegen nicht nach Sibirien geschickt worden, weil sie Ärzte brauchten. So. Und wir sind dann nach Weimar übergesiedelt, weil das war amerikanische Besatzungszone. Die Amerikaner waren da bis in den Juni 45 hinein. Und ich erinnere mich dann, meine Erinnerung setzt dann ein, 1946. Und ich sehe Heimkehrer, die aus dem Krieg nach Hause kommen, so in grauen Mänteln, irgendwie um was gebettelt haben. Mein Vater hatte eine große Praxis, waren auch Patienten, das sind also Buchenwald-Häftlinge auch gewesen. So die Kapos gewesen sind, das waren so Blockwarts sind das gewesen. Und werde ich also nie vergessen. Die kamen dann zu uns in die Küche. Da gab es an dem Tag, schneiden Sie das bloß nicht mit Bücklinge, nur damit, das ist so ein Bild, was ich habe. Da kommt er rein, nimmt die ganze Grete und beißt den Kopf ab. So was hatte ich noch nicht gesehen, hat den gegessen. Inzwischen weiß ich auch, dass man beim Fisch ja alles essen kann, aber das war für mich so beeindruckend. Da wurde mir klar, diese Menschen mussten alles essen, konnten alles essen und war also, so habe ich das zur Kenntnis genommen. Dann kriegten wir als Kinder auch mit, nachdem die Amerikaner abgezogen waren, übrigens einige farbige, kleine Weimarer Jungs sind dann als Andenken gewissermaßen da verblieben und das war für uns immer interessant. Wir fanden das auch richtig gut, dass wir wenigstens in Weimar nun auch ein paar Farbige hatten. Die waren dann so Jahrgang 46 und dann kamen dann die Russen, die kamen dann so mit Panjewägelchen, kamen die dann reingefahren, aber das war dann ein anderes Regime, ging dann los und das ging dann bis hinein dann auch in die medizinische Versorgung. Das sind dann zum Teil dann auch in die Praxis meines Vaters sind russische Offiziere mit gezogener Pistole gekommen, haben Behandlung erzwungen und sowas alles, weil es den deutschen Ärzten verboten war, also Russen zu behandeln. Ja? Das ist überhaupt gilt immer beim Militär, jedenfalls soweit ich Militär kennengelernt habe, dass also Militärangehörige sich bei den Militärärzten behandeln lassen müssen. Es ist also Not gewesen, es sind also Entnazifizierungsvorgänge um mich herum passiert, das habe ich also auch schon als Kind mitgekriegt und sodass also das eine Zeit war, die war also sehr, sehr, sehr aufregend. Uns ging es gemessen an dem Schicksal anderer natürlich sehr gut, weil es ist bei Ärzten so, sie also ja über ihr Klientel haben und eigentlich auch weiter gar nichts brauchen als die gesunden fünf Sinne und eigentlich braucht man nicht mehr und sie als Historiker brauchen auch nicht viel mehr als ein paar Hilfsmittel dazu, ihre Bibliotheken. Die Währungsreform war für uns nicht so aufregend, nur vielleicht ganz einfach, das ist trivial, was ich jetzt hier sage. Machen wir mal so. Ich bin aufgewacht. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie als Kind aufwachsen, sehen immer Geld, wo das Hoheitszeichen des Staates, den es ja gar nicht mehr gab, drauf war. War überall drauf. Das war der Reichsadler, der in seinen Klauen eben diesen Kreis hatte mit dem Hakenkreuz drin. Wenn ich als Kind ein Flugzeug gemalt habe, so 46, 47, da kam immer dieses Zeichen mit drauf. Das war ganz normal. Auf dem Geld war das auch drauf. Und sodass also, das nun mal so am Rande. Das kann auch später nochmal eine Rolle spielen. Ich kam dann am 7. Oktober oder am 1. September 1949 in Weimar in die Schule und hatte es also ja einfach. Ich bin der dritte von sechs Geschwistern, ich bin so genau in der Mitte, sodass ist es immer gut, wenn man ältere Geschwister hat, dann wird man also schon vorgewarnt, es wird einigen auch so gehen. Und wir hatten also aber schon mitbekommen, dass ich in dieser Zeit was tat, und zwar, es war eine Wahl in dem Jahr. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass die Erwachsenen diese Wahl mit einer Hoffnung verbanden. Ja, es war so, es konnte ja nur besser werden, mit den Russen, das kriegten wir nicht so mit. Und die Teilung Deutschlands war zwar formal da, aber man spürte sie eigentlich aber auch gar nicht so, weil die Verbindungen, die waren alle da. Meine Frau übrigens, die aus Ostpreußen stammt, war also bei einer Tante in Hamburg gelandet, hatte da diese ganz schrecklichen Bombennächte, die sieht noch, sie ist ein bisschen älter als ich, sie sieht noch diesen hellen Feuerschein und ist da also auch richtig gemeldet gewesen, hat sogar eine Identity Card noch von der britischen Besatzungszone und ist dann erst, ihre Eltern sind aus Ostpreußen geflohen, die landeten da in Weimar, weil also der Onkel meiner Frau war in Weimar der letzte Hofzahnarzt, steinreich. So eine Leute wie Kandinsky und Klee und so weiter, die sind als Patienten da gewesen. Nicht also das Bauhaus war da. Und sie hat also da, sie war bis Oktober 45 in Hamburg und kriegte dann also eine Abmeldungsbescheinigung und dann in Weimar auch eine Anmeldungsbescheid, das war deckungsgleich, die Formulare, es war ja alles gleich, ein Verwaltungssystem, nur eben mit anderen Herrschaften, nur es gab keine Computer. Und es ist dann rausgekommen, als wir dann heirateten, 1965, dass sie niemals richtig umgemeldet war. Sie lief eigentlich in den Computern als Bundesbürgerin, ja? Was es alles so gegeben hat. Und das nur eine kleine Einstreuung. Also Oktober 1949, Hoffnung auf demokratischen Staat und immer Einheit Deutschlands. Da war überhaupt kein Zweifel dran. Ja? Einheit Deutschlands. Ich will jetzt keine Einzelheiten von der Schule, da kann man ja sehr viel erzählen. Aber ich habe mir extra hier den 17. Juni 1953 aufgeschrieben, Ausnahmezustand. Ich sehe also noch und höre noch die Panzer auffahren, ja, die Anschläge, dass es also verboten war, von abends, was weiß ich, 8 Uhr bis morgens um 6 sich auf der Straße aufzuhalten. Und es durften nicht mehr als 3 Leute auf einem Fleck zusammenstehen. Das war also angeschlagen. Und wir sahen natürlich als Kinder nun erstmalig also Waffen, die wir nur vom Hören sahen kannten. Also bei uns, das spielte natürlich eine bestimmte Rolle. Die Älteren von uns, sagen wir mal, die so 7, 8 Jahre älter waren, die waren zum Teil, in der Hitlerjugend waren die gewesen, waren also paramilitärisch praktisch erzogen worden. Und bei uns kam es dann, deswegen dieses mit dem Symbol, habe ich vorhin deswegen gesagt, weil dann in der demokratischen Schule ab 1949, so wurde sie genannt, die Deutsche Demokratische Schule in der Deutschen Demokratischen Republik, da wurde dann also unheimlich aufgepasst, dass also Nazi-Symbole da also ausgemerzt wurden. Nicht, da kamen also Kinder, die hatten noch, wenn da irgendeiner da ein Parteiamt hatte, der kam dann solche Stempel dann an, wo dann alles abgestempelt wurde, bis 51, 52 ging das so. Ich sage das nur mal so, so eine Umbruchszeit, und da hatte man also Jahre damit zu tun, ist damit nicht fertig geworden, und sie werden auch noch damit zu tun haben. Das ist also etwas, wo man eben sich positionieren muss. Kommt da noch ein anderer Zusammenhang drauf zurück. Und wir hatten also Lehrer, die eben immer schon Lehrer waren, das waren Ältere, und wir konnten es damals gar nicht abschätzen, wie schwer das für die Lehrkräfte gerade in dieser Zeit ist, eben selbst also sich auf diese neuen Verhältnisse einzustellen. Und der 17. Juni war also tatsächlich von Erschütterung begleitet. Das haben wir Kinder auch mitbekommen, und auch Kriegsangst. Die Kriegsangst, die steckte also so in den Leuten drin, wenn wir, war aus Spaß, da haben wir solche Knallmischungen gemacht, das hieß Schwefel und Usalz, das kennst du, Kersten, wo man da mit einem Absatz zwischen zwei Steinen drauf trat, dann haben die Leute reflektorisch die Birnen ausgedreht, weil sie Angst hatten, es geht wieder los. Das ging also bis Anfang, richtig elementare Kriegsangst, wo die Leute, die haben sofort Deckung. Sofort alte Leute, die sofort in Deckung gingen, wenn also irgendwie eine Explosion kam. So steckte das drin, muss man sich mal vorstellen. Dann hatten wir... Dann es gab eben auch Verhaftungen, das kriegten wir auch mit, und ich sehe das noch. Da haben wir waren ja auch als Kinder neugierig in Weimar am Untersuchungsgefängnis hingestellt, wo also wir dann hörten, nach wenigen Tagen wurden die dann wieder entlassen. Die kamen dann immer so, kamen die dann so raus. Ich sehe das Bild noch, wie die Gefängnistore sich damals öffneten und die Leute, und dann immer jemand aus dem Publikum sich dann löste, ein Angehöriger, und dann vor Freude schreiend dann auf denjenigen oder diejenige dann zugegangen ist. Das sind so Erlebnisse als Kind. So. Mittlerweile hatte ich also auch persönlich, Stalins Tod. Was wann war das? War das 54?
53.
War auch 53. Ja, 53 war das. So, das war im März 53. Ich weiß das deshalb, das muss am 9. März oder so in der Dreh gewesen sein. Ich habe mich am 10. März Geburtstag, und ich wollte also einen Tag zuvor, weil ich ins Kino gehen. Ich weiß noch ganz genau, welcher Film das war. Den habe ich nie wieder gesehen. Und da saßen wir da, und da trat der Filmdirektor, Kinodirektor dann vor den Vorhang, hat gesagt, liebe Kinder, die Vorstellung fällt heute aus. Unser teurer Genosse Stalin ist verstorben. Oh, habe ich mich geärgert, dass ich den Film nicht sehen konnte. Das sind so Kinderdimensionen gewesen. Und dann aber kriegte man mit, dass also wirklich Leute mit tief verhängten Gesichten dann durch die Straßen gingen und dann am nächsten Tag in der Schule da war plötzlich alles ganz anders. Und da mussten wir dann, das war wohl dann in der ganzen DDR so, mussten wir dann mittags um 12, mussten wir uns dann hinstellen, mussten eine Viertelstunde lang als Kinder dann schweigen. So, war Schweigen. So. Dann aber ging das langsam los, Unruhe. Wenn Sie mal nach Weimar kommen, jetzt kann man das wieder sagen, wie das ja früher hieß, das war das Gauzentrum im Dritten Reich, wo also eine ganz große Kongresshalle gebaut wurde und so weiter. Und da war ein Stalin-Denkmal. Und das war das Erste, was dann dran glauben musste. Das waren also schon dann die Vorspiele zum 17. Juni. Insgesamt aber muss man sagen, dass diese ganze Zeit dadurch geprägt war, deswegen habe ich das hier so gesagt, ein Hoffnungsschimmer für die einen und Fassungslosigkeit für die anderen. Also da ging das langsam los, spielte aber länger keine Rolle mehr. Das nächste, was ich erwähnen möchte, das sind die Geschehnisse in Ungarn und in Polen. Und da haben wir dann Tag und Nacht vorm Radio gesessen. Das wird bei euch nicht anders gewesen sein, weil auch da wieder eine absolut kriegsreife Situation gewesen ist. Und da muss ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen möchte jetzt vielleicht auf etwas zu sprechen kommen, was mich dann auch in der Schule sehr bewegt. Ich bin also in Weimar auf dann 1957 auf die Schiller-Oberschule gekommen. Die hieß das, hier ist ein Buch, das ist vor 2 Jahren erschienen über unsere Schule, das ist aufschlussreich. Wie bin ich zur Schule gekommen? Ich war immer in meinem Leben immer der Zweitbeste. Ich bin niemals der Beste gewesen. Das ist vielleicht besser, wenn es der Zweitbeste ist. Das sind Stimulus, ja. Dritter geht auch noch. Zweitbester. Und ich war als Arztsohn immer Intelligenz. Und es war damals noch nicht so verschärft mit den ganzen Zulassungsgeschichten. Vielleicht ist es zu unscharf, wenn ich das so sage. Es war nach dem 17. Juni. Vor dem 17. Juni war das also absolut, es mussten 80% Arbeiterkinder sein. Was anderes kam also nicht zum Studium oder auf die Oberschule. Oder man musste so außerordentlich gut sein. Das half eigentlich auch nichts. Und kirchlich engagiert und schon gar nicht jung, Gemeinde erst recht nicht. Das war bei uns anders. Und zwar, das war eben nach dem 17. Juni, eben Einheit Deutschlands, war das also Forderung Deutscher an einen Tisch, da gab es richtig Plakate, die hingen, und als ich dann 1957 da auf die Oberschule kam, hatten wir, das nannte sich Staatsbürgerkunde, und da ging es darum, das war nach außen hin, hat man gesagt, man wollte die Konföderation deutscher Staaten. Ja, Konföderation deutscher Staaten. Und in der Zeit wurde es sogar gern gesehen, dann entdeckte es ein ganz kleines bisschen die deutsche Nation, auch nur ein ganz kleines bisschen, dass also man etwas fahren durfte und man durfte reisen, sodass also ich bin also bei einer Tante in Bochum gewesen, das war 1954, dann 1956, Großtante, Großonkel von mir lebten in Bad Tölz, bin ich dort gewesen, habe mein Fahrrad mitgehabt, habe die ganze Ecke da mit dem Fahrrad damals abgefahren, die Straßen waren da leer, und dann bin ich 1957, das war nach der 8. Klasse, das hat euch mit sehr gut abgeschlossen, bin ich dann zu Freunden meiner Eltern in die Nähe von Göttingen nach Dransfeld und habe mich dann dort einer Gruppe angeschlossen, das CVJM, damals hieß es Christlicher Verein junger Männer, nicht junger Menschen, junger Männer war das da. Und da haben wir dann eine Radtour gemacht von Göttingen, Radtour, bis nach Oberstdorf. Ja, wunderbar war das, durch den ganzen, also Neckar runter, Schwarzwald zum Bodensee. Neulich hatte ich Studenten, ich fragte immer, wer kommt am weitesten? Hat gesagt, aus Meersburg. Ja, sag, da habe ich damals 1957 in der Jugendherberge einmal übernachtet. Und ja, und nun war ich also schon 4 Wochen dort, das war dann im August 1957, und ich wollte noch 4 Wochen länger bleiben, ich hatte einen Interzonenpass, wie hieß das? Da haben wir dann von dort aus, also aus dem Westen, sage ich mal, in Weimar, bei der Meldestelle angerufen, Polizei, die waren ganz freundlich, haben gesagt, ja, dann bleib noch 4 Wochen, dann kommst du gerne wieder, 4 Wochen. Und in der Zeit dachte ich, eigentlich könnte ich auch da gut leben, sag mal so. Bin also auch in der Schule gewesen und also war sehr gut ausgebildet und also mit links wäre das alles gegangen, das war überhaupt kein Problem. Und dann bin ich dann nach Weimar zurück und da merkte ich schon gleich, 57, 58 änderte sich das jetzt schon, gab es dann schon Pressionen, wenn jemand dann in den Westen auch Mitschüler fahren wollte, musste dann die sogenannte Abteilung Volksbildung, hieß das, das war die Schulbehörde der Stadt, musste das schon genehmigen. Und politisch wurden dann die Daumenschrauben langsam angezogen, wir merkten das nicht so sehr. Ich war nun immer kirchlich gebunden. Ich habe in Weimar im Kirchenchor gesungen und habe meine Violine gespielt und dann meine gesellschaftliche Arbeit, wie man das nannte in der Schule, war meine Mitwirkung im Schulorchester. Da habe ich übrigens meine Frau dann kennengelernt, an die habe ich mich rangegeigt. Das möchte ich, dass das gedruckt wird.
Das wird gedruckt.
Also an meine Frau, sie war immer meine Konzertmeisterin. Das ist immer noch. Ja, weiß das ja. Und sodass also irgendwo war man also auch geschützt, auch durch die soziale Stellung. Und es sind also sehr viele Ärzte damals in die Bundesrepublik gegangen. Und mein Vater sagte, man verlässt seine Patienten nicht. Das habe ich also mir auch so aufgenommen. Hatte wirklich einen sehr großen Patientenkreis. Im Quartal waren das 2500 Scheine. Und so waren wir nun da. Und auch Freunde der Familie waren da plötzlich nicht mehr da. Und also man ging also bei den Ärzten auf leisen Sohlen und in dieser Zeit, das war 1960, war in der 11. Klasse, wollte ich ja immer Medizin studieren, es gab nie was anderes, haben wir also, ob das eine Unbedachtsamkeit war, aber irgendwie wir so waren, das ist auch in diesem Buch abgehandelt, ein ganzes Kapitel fast darüber, wir hatten ein Schullandheim, wo wir uns dann so wirklich auch frei verhielten und da haben wir dann mal in einer übermütigen Laune. Wir waren eben baden an der Ilm, die fließt da lang. Haben wir dann nach dem Baden haben wir ein Foto gemacht und in der Zeit wurde im Weimar, in dem ehemaligen KZ Buchenwald, wurde also das große Denkmal gebaut. Ja, mit einer Plastik Fritz Krämer, ganz bekannt ist das. Und wir mussten sowieso jedes Jahr zweimal im Schweigemarsch da hoch, kannten das und das stand bis dahin, sagt das so. Und wir wurden also auch da eingesetzt, mussten mitarbeiten, waren also mit der Sache so vertraut, dass wir vielleicht mit dieser Terminologie so, dass wir gar nicht wussten, was das für furchtbare Signalworte zum Teil beinhaltet. Da haben wir dann also in unserem Übermut, haben wir dieses Buchenwald-Denkmal nachgestellt an einem Stacheldraht, das Bild ist da drin, so und so. Und unsere Schule, die war schon im Fadenkreuz der Parteileitungen, von Weimar. Weimar galt ja als reaktionär, weil da gibt es ja nicht viele, gab es nicht viele Arbeiter. Im Übrigen, das erzähle ich nachher. Die Schule, das 1960, sagte ich schon, wollte also, das war schon Vorbereitung auf den 13. August, sollte also immer noch mehr ideologisiert werden. Das klappte bei uns in der Schule nicht und da kamen dann Kommissionen. Und an einem Tag saß bei uns also auch ein Kommissionsmensch, der kam dann von einer SED-Kreisleitung, wo also dieses bewusste Foto zu sehen war. Und da hatte dann jemand, das ist dieses Foto hier, und dann was da drunter steht, ich sage das jetzt nicht ins Mikrofon, da stehen also Signalworte, die also so brisant gewesen sind 1960, dass dann die Sache folgende Ausmaße annahm. Ja, mach es ruhig mal ein bisschen frische Luft. Kann ich auch machen.
Ja.
Oder Nonsens.
Dass eine Lehrerin von uns, das war übrigens die Mutter von Didi Hallervorden, Frau Hallervorden, die Mutter von Didi Hallervorden, ist also Lehrerin bei uns gewesen, also eine, ich sage mal, eine Edelkommunistin, die hatte auf dem Persianer das Parteiabzeichen. Aber eine reizende Frau, ganz reizend. Die kam dann, und die haben dann bloß gesagt, Kinder, was habt ihr nur gemacht? Wenn die Lehrer sagen, Kinder, ja, zu 17-Jährigen, was habt ihr nur gemacht, dann ist es gravierend. Ja? Und dann rumorte das, und da ging das dann los, und da ging dann Einzelverhörer ging dann los. Nicht? Und wir wollten sie also den Bitter de Plaisir da in die Schuhe schieben. Da waren sie auch bei meinem Vater, der hat sie also rausgeschmissen, weil sie dann so kamen, natürlich bürgerliche Herkunft, dieses ganze Syndrom stimmte. dann Offizier und was so alles war. Und hat dann also gab dann ganz scharfe Reglementierung und ja, man wollte eigentlich uns auch von der Schule haben. Und in der Zeit haben wir tatsächlich mit Haussuchung rechnen müssen, auch mit Verhaftung tatsächlich. Und das endete dann so, dass dann meine Verhaltensnote, wir kriegten da Kopfnoten, im Zeugnis der 11. Klasse, womit ich mich zum Studium bewarb, wurde um 2 herabgesetzt, 4, 4 ist also, Betragen 4, Gesamtverhalten 4 und eine entsprechende Beurteilung. Ja. Und dann verdanke ich es eigentlich nur meinem künftigen Schwiegervater, der also große Erfahrung im Schuldienst hatte, war also in seiner Zeit in Deutschland der berühmteste Herdeforscher, war Oberstudiendirektor vor dem Krieg gewesen. Und da wusste mit solchen Dingen umzugehen und hat mich dann also auch beruhigt, bleiben Sie noch, machen Sie nichts Überstürztes und so. Und diese Sache, die sich da ereignet hatte, war dann, die hat mich dann, das habe ich dann nach der Wende, als ich dann meine Stasi-Akte auch eingesehen hatte, da haben sie natürlich etwas angelegt, durch das verfolgte mich. Ich wollte das auch wieder loswerden, weil das eine Dummheit war und entsprang eigentlich auch gar nicht so. Ich bin eigentlich ganz anders wie auf diesem Bild, wie das eben so ist. Aber ich will nur mal sagen, wie die Zeit so war. Und wir begriffen dann langsam, was eigentlich in Vorbereitung war. Es war also die Mauer praktisch. Und das waren so diese Vorspiele gewesen. Und das nur so aus meiner ganz persönlichen Sicht, wie sich das dann so darstellte. Die Zulassung zum Studium erfolgte dann mit Auflagen. Eigentlich wollten sie mich erst gar nicht lassen, dann haben sie gesagt, du musst erst mal 2 Jahre dich in der Produktion bewähren. Und dann aber wurde nochmal abgemildert, weil es war noch nicht der 13. August und in Weimar waren immer weniger Ärzte da. Und meine Klassenkameraden, wir machen immer Klassentreffen, haben mir gerade vor einem Jahr gesagt, Christian, dass wir überhaupt noch studieren durften, das verdanken wir alles deinem Vater, also meinem Vater. So war diese Konstellation. Die haben dann also ganz pragmatisch entschieden, wenn der nun auch noch weggeht, dann wären in Weimar bloß noch 1 oder 2 praktische Ärzte gewesen für 60.000 Menschen. Das geht ja nicht. Also so brisant ist die ganze Geschichte gewesen. Und dann kam die Zulassung zum Studium. Ich habe dann ein praktisches Jahr in Jena absolviert. Da kam dann der 13. August und ich erzähle jetzt mal die ganzen Geschichten, denen wir ausgesetzt waren, als die Offiziere werben wollten. Also es musste ein bestimmtes Soll an Offiziersbewerbern aus den Abitursklassen mussten gestellt werden. Also Satz 1/3. So. Und wenn das Drittel nicht geschafft war, dann wurden die Lehrer, die wurden also derartig drangsaliert, da steht in diesem Buch ja auch alles drin, dass es also, und wir merken das gar nicht, im guten Nachhinein muss ich also diese Leute bewundern, das waren da ganz erfahrene, gute Leute, die eben von 33 bis 45 auch erstmal sehen mussten, wie sie damit klarkamen, dann mit dem anderen System und sind trotzdem, die meisten sich trotzdem treu geblieben. Da muss man sehr dankbar sein dafür. Ich war dann vorimmatrikuliert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und weil also in der DDR so sehr viele Ärzte fehlten, es waren sehr viele in die Bundesrepublik gegangen und sehr starke, sagen wir mal, Friedensgeburtsjahrgänge, also das sind die Jahrgänge 1880, 1890, 1900. Die sind also dann Anfang der 60er Jahre dann in den Ruhestand gegangen. Wenn Sie sich den Lebensbaum des deutschen Volkes angucken, der ja furchtbar ist in den letzten 60 Jahren hier, nur noch so, damals aber war es wirklich wie ein Baum, ja, ganz starke Jahrgänge waren das. Und dann eben auch mit vielen entsprechenden Untergruppen in den jeweiligen Beruf, auch bei den Ärzten. Und die mussten also dann ja ersetzt werden. Und es gab in der DDR mal knapp 1000 Studienplätze für Mediziner. Man braucht aber jedes Jahr ungefähr 3.000 bis 4.000. Dadurch musste man dann nach dem 13. August hat man dann, weil die Schotten waren ja nun dicht. So, da konnte man jetzt richtig rechnen, jetzt konnten sie wieder richtig planen. Ja, die Lecks waren gestopft. So. Und da wurden dann in die sozialistischen Länder wurden dann Studenten geschickt. Ich wurde dann mal gebeten auf das Prorektorat für Studienangelegenheiten. Ein Kollege, ein Schulfreund, ich weiß noch, der musste auch mal Post nach Jena schicken. Und da hat er, da kam vom Land und hat sich immer noch mal mit Fremdwort ein bisschen vertan. Da hat er das Protektorat für Studienangelegenheiten also nebenbei. Und da haben sie gesagt, ja, Sie können also nach Prag, nach Warschau, nach Budapest, nach Bukarest und nach Sofia, aber auch Leningrad und Moskau. So, und da kriegte ich dann also schon so Hinweise nach Leningrad. Da wurde schon gesagt, muss ein ganz langer Mantel mitgebracht werden. Das war für mich dann schon, kam nicht mehr in Frage. Dann sprachlich, polnisch, das wollte ich nicht, tschechisch, auch schwierig, ungarisch. Na, mein Vater, der war bei der 6. Armee, der ist beim Griechenlandfeldzug, sind die also auch durch Rumänien durchgekommen und war in Bukarest. Ja, sagt er, ich empfehle dir Bukarest. Das war auch richtig. Denn Rumänisch ist eine romanische Sprache. Ich habe Latein in der Schule gehabt und habe ich mich dann dafür entschieden. Und dann lief das so für das Auslandsstudium, dass man dann an die ehemalige Arbeiter- und Bauernfakultät ABF dann in Halle zum Sprachintensivkurs kam. Und zwar, die war untergebracht, sehr schön, in der Frankischen Stiftung. Da, wo der große Philanthrop August Hermann Franke, ja, ist Ihnen ja bekannt, gewirkt hat. So, ja gut, das war dann so ein Schnellkurs, 8 Wochen waren das und wie gesagt, vom Latein eine ostromanische, also rumänische Sprache zu lernen, war kein Problem. Und da kamen wir dann also nach Bukarest und aus dieser Zeit ist vielleicht erwähnenswert, Historie, ich habe dort die Kuba-Krise miterlebt. Ich habe also, und ich konnte auch einen schon bewerten, ich hatte ja nun in der Schule den Unterricht, hatte da meine ganzen Erfahrungen dann gemacht, habe diese Typen auch kennengelernt, diese Staatsbürgerkundelehrer. Da bin ich zum ersten Mal auf gebildete Philosophen gestoßen. Ja, wir hatten also da an der Botschaft der DDR, gab es eine Studentenabteilung und die wurde, ein Dr. Werschki ist das gewesen, ja, hervorragender Mann. Also wirkt er so, also eloquent, gebildet, Umgangsformen und im Übrigen Umgangsformen, das ist ein Thema für sich. Ja? In der DDR wurde also, wer nun also, so wie ich aus einer bestimmten bürgerlichen Schicht kam, war anders erzogen worden. Ja? Bei meinem Vater, also das ist vom alten Schrot und Korn gewesen, als Kinder, die also aus, das spielt halt nicht mehr so noch, aber aus einer Arbeiterfamilie kamen. Das war ein himmelweiter Unterschied, war das, himmelweit. Und daran erkannte man das schon. Und letztlich diskriminierte man sich, wenn man sich so, wie man das gewohnt war, auch in der Schule benahm, dann war man gleich als hochmäßig abgestuft, sondern ich will nicht sagen, dass man sich proletarisieren musste, aber irgend sowas ist da dran. Ja, kurz und gut, dieser Philosoph da an der Studentenabteilung, das war, da habe ich zum ersten Mal überhaupt was richtig von Philosophie, das hat mich dann auch interessiert. Das fand ich richtig gut. Und die Leute haben uns dann so informiert über die Weltgeschehnisse, wie wir vorher noch nie informiert wurden. Und zwar, die haben uns also nicht die Taschen vollgehauen, sondern die haben uns reinen Wein eingeschenkt. Richtig reinen Wein eingeschenkt. Und so gut informiert, wie ich in diesen 2 Jahren als Student dort gewesen bin, bin ich es dann in der DDR-Zeit eigentlich nie wieder gewesen. Weil es hatte ja gar keinen Zweck. Dort, im Übrigen in Rumänien, Rumänien war damals also wohlhabend, die hatten die Erdölfelder von Ploiești, ja, es gab übrigens eine deutsch-rumänische Erdölgesellschaft im Krieg, also im Dritten Reich, und ich habe noch in Weimar, gab es eine Tankstelle, ich sehe es noch, da stand Dehunaft, hieß diese Firma, deutsch-rumänisch Naftalin. So, die hatten also die Erdöl von Ploiești und die lebten über ihre Verhältnisse, Neubauten da, so, das war, ich war von 62 bis 64 da. Und wir lebten also richtig gut, so, wir dachten fast, wir leben also im Westen, sag ich mal. Und die Rumänen gingen damals ihren eigenen Weg, und zwar, es war der einzige sozialistische Staat, der diplomatische Beziehungen mit Israel hatte. Das ist die besondere Rolle von Rumänien gewesen. Und in Bukarest gab es zum Beispiel ein jiddisches Theater, das sind wir, ich habe die 3 Groschen-Oper auf Jiddisch da gehört, das war also hochinteressant. Und dort sind also auch diese, ich sag mal, diese Bücherausmerzungen, die im Deutschen Reich da so schlimm gewesen sind, nicht so konsequent gemacht worden. Also dort in den Antiquariats, da konnte man ganz gute Sachen kaufen. Da habe ich mir dann auch so Bücher von Scholem Alech zum Beispiel mitgebracht, also von jüdischen Schriftstellern, die in Deutschland natürlich überhaupt nicht zu haben waren, weil sowas gab es ja nicht mehr. Das war ja ausgemerzt worden, eradiziert worden gewissermaßen. Diese Zeit möchte ich also nicht missen. Und ich habe da übrigens im Bukarester Ärzteorchester auch gespielt. Überall da, wo ich im Leben war, habe ich im Orchester mitgespielt. Und da, weil man da immer Menschen kennenlernt, zu denen man sich hingezogen fühlt und man sich auch zu Hause fühlt. Das heißt also, wenn man in die Welt kommt, ich sagte vorhin, als Arzt und als Historiker, Sie brauchen nur Ihre fünf Sinne. Und Gleichgesinnte finden Sie und dann haben Sie Ihre geistige Heimat schon wieder gefunden. So. Kam ich dann zurück, habe dann also in Halle an der Saale meine klinischen Semester dann fortgeführt und bin dann also sehr schnell in das Gebiet hineingekommen, was ich jetzt immer noch machte. Professor Krüger hat ja gesagt, dass ich für kleine Kinder spezialisiert bin. Ich war sehr früh promoviert, ich war also nicht mal 24, als ich promoviert war und habe also über etwas promoviert, was es in Rostock überhaupt noch nicht gab, und zwar auf dem Gebiet der Neonatologie über eine ganz bestimmte Erkrankung von Frühgeborenen, die auch jetzt noch eine Herausforderung ist. So, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und auch da schützte ich mich gewissermaßen mit meiner Kultur oder vor weiteren gesellschaftlichen, wie man das so sagte, Aufträgen. Hatte nur einmal da eine unangenehme Auseinandersetzung, auch da kam, sie wollten dann Militärärzte bei uns werben. Und ich war allerdings dann zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet und wir hatten unser kleines Söhnchen schon, der vorhin genannte. Und da war ich so arrogant und habe also dieser Kommission gesagt, also erstens mal habe ich mich an das wissenschaftliche Arbeiten so gewöhnt und ich gehe davon aus, dass ich mich bei der Nationalen Volksarmee so in dieser Weise nicht betätigen kann. Fassungslosigkeit. Und dann merkte ich also, das hat es eigentlich nur noch verhärtet und dann sagte ich, aber ich bin verheiratet und wir haben schon ein Kind, das war ein Schutz. Ja, Familie ist immer irgendwo auch Schutz. Und meine Frau ist in Rostock im Engagement und das war mein Befreiungsschlag, denn sie hätten jetzt irgendwie in der Nähe uns zusammenbringen müssen und in Rostock gab es ja keine Wohnung. Hier gab es ja gar nichts. Das ging erst 1966 los, mit den Neubauten. Hier wohnten immer drei Familien in einer Wohnung. Ja, das war hier üblich. Und dann haben sie mich dann in Ruhe gelassen und ich bin dann nach Rostock gekommen, hatte mich bei Professor Kirchmeier. Das ist also jemand, der also übrigens die Medizin auch nach dem 13. August in Deutschland ist gesamtdeutsch gewesen. Die ganzen medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften sind nicht geteilt gewesen. Das kam dann erst so Schritt für Schritt. Und auch Professor Kirchmeier war aus Hamburg nach Rostock berufen worden. Es gab also gesamtdeutsche Berufungen. Der war zuvor im Libanon an der amerikanischen Universität. Der schwärmt immer von dem wunderbaren Beirut. Beirut muss eine solche zauberhafte Stadt gewesen sein. Was da untergegangen ist, das muss unvorstellbar sein. Jedenfalls dieser Professor Kirchmeier hat dann eben für die nächsten 30 Jahre unsere Universitätskinder- und Jugendlinie Rostock sehr geprägt. Und er sagte mir dann, und als ich vor einigen Monaten mein 40-jähriges Dienstjubiläum hatte und eine Urkunde überreicht bekam, habe ich dann eben auch meinen Kollegen gesagt, das sage ich mal schon, vergessen Sie nie die Schultern, auf denen Sie stehen. Und wenn es dann, wenn die Zeit dann an Ihnen ist, dann halten Sie mal selbst Ihre Schulter hin, dass sich andere draufstellen können. So. Und dann das Zweite, was ich gesagt habe, als ich anfing bei Professor Kirchmeier, sagte er, Herr Plath, gehen Sie auf Säugling A, das war die Neugeborenenstation, da gewöhnen Sie sich an die Maße der Pädiatrie. Dann habe ich zu meinen Kollegen gesagt, und da bin ich immer noch, und ich bin immer noch am Anfang. Also man wird ja nie fertig. Ich werde auch heute hier nicht fertig. Das nächste einschneidende Erlebnis, was auch jetzt in Ihrer Agenda hier vorkommt, das ist der August 68, das ist, würde das als ohnmächtige Empörung beschreiben. Und ich habe damals also auch also genossen an der Universitätskinder, das war ein Oberarzt, den ich persönlich also hoch geschätzt habe, fachlich ohnehin. Der ist dann später Chefarzt am Regierungskrankenhaus der Kinderklinik in Berlin gewesen und ist dann über den Tod von Honeckers Enkelkind gestorben. Da konnte er gar nichts dazu. Ja. Und dieser Oberarzt hat sich am nächsten Tag bei uns dafür entschuldigt bei uns, die wir also verständnislos waren, hat gesagt, er schämt sich auch dafür. Also das sind so Schattierungen, muss ich mal sagen. Das ist nicht also so schwarz-weiß oder rot-blau oder wie sie es auch immer mit Couleurs belegen wollen. Und ich sag mal, Sie sehen da hier, damit habe ich vielen Freunden Leid getan, ein Leid angetan, ich bin in die Partei eingetreten 1980 und ich habe Ihnen da gesagt, ab welchen Hintergrund ich habe. Und als ich in der Kinderklinik also anfing, habe ich dann die Genossen gesehen, die es da gab. Und habe also auch gesehen, wie das Ganze insgesamt lief. Und konnte es also nicht begreifen, dass also solche Unflexibilität und auch zum Teil auch Unfähigkeit regiert. Und so ging das auch manch anderen. Und wenn man also, ich sag mal, was mit aufbauen will, zupacken will, dann bringt man sich also ein. Und ich war, wie man so sagt, ja nichts organisiert, die FDJ, das war eine Formsache. Ich war also auch in den ersten, ich glaube im ersten Jahr, auch in meiner Assistentenzeit, nicht in der Gewerkschaft, das war an sich, also war jeder Mensch in der Gewerkschaft, ja, das war überhaupt nichts Besonderes, gar nichts war das. Und im Übrigen hatte ich auch unseren gemeinsamen Freund Ingo Richter, Professor Ingo Richter, auch, das mache ich Ihnen nochmal vor, wie das zustande kam. Das war im Herbst, bei der Weihnachtsfeier 1967 in der Kinderklinik. So eine Tafel, Kerzen, wunderbar, Professor Kirchmeier. Ich trug damals noch im Kittel Fliege, also ganz konservativ, Fliege. Ja. Ich saß neben Inge Richter, Plath, Richter. Vater, Arzt. Großvater, Pastor. Urgroßvater, Pastor. Hobby, Geige, Cello. So haben wir uns gefunden. So lief das. Wie im Film war das, ja. Und so, dass wir hatten also festgestellt, Stallgeruch und dann, wir wurden dann meine Frau, ich sage immer, die Geiger, die hatten in Rostock für mich das Sozialprestige. Ja, das hohe Sozialprestige, die Künstler sowieso. Und in Rostock ist ein Doktor überhaupt nichts. An der Universität ist überhaupt nichts. Ja, es sei denn, Sie müssen das Sendungsbewusstsein haben. Ich sagte dann zu meiner Frau, du stellst vom Sozialprestige was da. Ich bin akademisches Proletariat. So habe ich mich also auch gefühlt. Und mit Ingo Richter, wir waren uns also eins und wir hatten also hochfliegende Träume. Ich habe immer gesagt, wenn man, in der DDR habe ich das gesagt, an eine Universität geht, das war mein Kritikpunkt zu ihm, darf man niemals Liegenschaften erwerben, man muss flexibel bleiben, man muss sich bewegen, man darf nicht mehr besitzen, als man in zwei Händen tragen kann. Das war also auch so eine Kriegserfahrung, also aus unserer Familie. Ja, auch Sie haben ja auch noch nicht mehr im Wesentlichen. Das ist aber ganz wichtig. Und für uns stand es fest. Ja, denken Sie es drüber, wie Sie wollen. Wir wollten habilitieren. Wir wollten unseren Weg gehen. Ja, das wollten wir richtig. Und haben uns auch niemals davon abbringen lassen. Und da muss man sehr, sehr geduldig sein und muss immer wieder auch in die Substanz arbeiten. Na, kurz und gut, die Genossen in das Fahrtenkreuz kamen wir zunächst. Hatte uns dann so tituliert, wir waren die Kliegerichter Plath. Kliegerichter Plath. Und das hat die sehr gestört, dass ich passte nicht ins Schema. Ich passte überhaupt nicht ins Schema mit diesem Hintergrund. Ja, ich bin konfessionell, ich habe in jedem meiner Lebensläufe, der DDR, entstamme einem christlichen Elternhaus. Das ist es eben. Und ich sagte mir auch immer, es muss doch wohl möglich sein, sich trotzdem positiv in ein wachsendes Umfeld einzubringen. Das war für mich die Gewerkschaft. Und das hatten hier der Vorgänger, also jetzt hier als Zeitzeuge, war einer meiner Vorgänger als Abteilungsgewerkschaftsvorsitzender, Lothar Pelz. Und ich bin das, glaube ich, dann mit einem nach ihm dann geworden. Und das war also auch, ging es um Ferienplätze, ging es da um Kulturarbeit, um Unterstützungen. Dann, wenn es also Streit gab, sage ich mal, in der Einrichtung gab es eine sogenannte Konfliktkommission, wo also dann eben unter Gerichtsniveau dann also alles geglättet wurde. Und es wurde aber immer mehr ideologisiert, das ist so, nicht? Und Es wurde dann die Arbeitskollektive, wie sie genannt wurden, spielten eine sehr große Rolle, eben für die Organisation der Arbeit, aber man machte dann auch Dinge gemeinsam, dass man also irgendwie das Treffen gemacht wurden oder feiern und so. Und das wurde dann immer mehr auch dann vereinnahmt, kriegte dann große Namen, Schulen der sozialistischen Arbeit, wie wir das dann genannt wurde, wurden eingeführt, wo also, ich sag mal, bestimmte auch philosophische Sachen oder so, je nachdem, wo das so war, an der Uni war das dann eher so etwas gehobener gemacht worden. Und in dieser Zeit hatte es sich dann bei mir so ergeben, dass man natürlich dann auch gefragt wurde, man wurde also angesprochen und dann hat man sich das so bedacht und ich habe in meiner Familie zu und meine Eltern, die waren bestürzt, als ich denen das mal sagte und mein Freund Ingen Richter sagte, Christian, du wirst viele Freunde verlieren, aber ihn habe ich nie verloren. Ich habe eigentlich auch keine verloren. Denn im Grunde genommen, und das ist, gilt überall, sie müssen die Leute nach ihren Taten bemessen. Und ein Grundsatz, das habe ich also auch, es geht gar nicht anders, was man sagt, muss stimmen. Sie müssen nicht immer alles sagen, aber was man sagt, muss stimmen. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das ist der Punkt. Das ist das. Und da kommen sie mit sich selbst immer klar. Nur, ob ihnen das andere glauben, das ist das Problem. Und damit müssen sie leben, dass das also für andere nicht nachvollziehbar ist. Das wird auch immer so bleiben. Naja, und so ergab sich das dann, dass wir wissenschaftlich, also in der ganzen Zeit, also mit unserem Spiritus Rector Willi Heine, Professor Willi Heine, das ist also unser genialster gewesen, der Beste, haben wir also ein Forschungsgebiet aufgebaut, was international also Renommee gehabt hat und auch noch hat, richtig innovativ. Wir haben nur in den Vereinigten Staaten und in England publiziert, in deutscher Sprache hätte man das gar nicht publizieren können, sodass also Anfang der 80er Jahre die amerikanischen Wissenschaftler zu uns nach Rostock kamen. Was sind das für Kerle, die plötzlich in der Literatur auftauchen? Und wir haben ja dann also auch gemeinsam Professor Richter, ich und dann mit Professor Jochen Stolbe zusammen habilitiert. Und in diese Phase, auf dieser aktiven Arbeit, fiel dann eben, dass man, zu mir kam und mich gefragt hat. Und wie gesagt, ich habe dann mir das dann überlegt und habe dann für mich persönlich hatte ich das dann so entschieden, ich gehe meinen eigenen Weg. Und für mich da war klar, also ein Kirchenmitglied in der Partei. Ja? Das sind also so Dinge, Sie meinen, das reimt sich nicht zusammen. Dann lesen Sie mal jetzt in der letzten Zeit läufte, ja, über die Rote Kapelle. Hinten auf der letzten Seite von der Zeit, Wochenzeitschrift Die Zeit. Ja? Wir werden also Leute finden, die also auch in die NSDAP eingetreten sind, weil sie können in einem System nur etwas im System von innen heraus bewegen. Ja? So eine Denkrichtung hatte ich natürlich auch, vielleicht nicht ganz so zielgerichtet, wie sich das da darstellt, aber wenn sie eben weiter so leben, wie sie gelebt haben, und ich hatte niemals den Stallgeruch bekommen, ja, war für die natürlich immer ein Unsicherheitsfaktor, war das also schon in der Situation, als vorgeschlagen worden, den Gewerkschaftsvorsitz zu führen, das habe ich 4 Jahre gemacht, des Universitätsklinikums. Das war also etwas, was mir dann nach der Wende übel genommen wurde, ja, weil man da natürlich also mit Dingen jetzt in Verbindung kam, wo es tatsächlich dann brisant wurde. Man saß dann an einem Tisch mit dem Vorrektor für Medizin, dann saß der Parteisekretär, die Oberin, der Gewerkschaftsvorsitzende und der FDJ-Vorsitzende. Das ist also die Freie Deutsche Jugend gewesen. Nicht? Und dann, da wurde entschieden. Und das war brisant. Als ich nun diese Funktion übernahm, bin ich also, das mögen sein, denken, das ist Ahnungslosigkeit für mich, ich bin der Meinung, ich habe das auch versucht zu praktizieren, dass also in diesem zentralistischen oder zentralen System die Gewerkschaft etwas war, wo es eine sogenannte Basisdemokratie gab. Sie haben also richtig Gewerkschaftswahlen gemacht, wurden Vertrauensleute, wurden da gewählt, so von Stufe zu Stufe. Und es war also auch nicht vorgeschrieben, wer in so einer Leitung sein sollte. Und es waren also da nicht nur Leute, die in der SED gewesen sind, auch nicht nur Leute in der CDU, Blockparteien, LDPD, NDPD, sondern auch Parteilose. Und es sind also sehr wohl auch praktizierende Christen bei mir in der BGL gewesen, die sonntags mit dem Gesangbuch in die Johanneskirche gegangen sind. Und der beste Schutz gegen den Kontakt, hier, jetzt kommt die Gebäude dran, wo man sich absolut schützen musste, das war Offenheit. Es gab also bei uns in der Klinik zum Beispiel, gab es welche, wo man es immer vermuten musste. Und da habe ich also auch gesagt, vor und auch nach meiner Parteizeit, die darf man nicht mit der Fingerspitze berühren, habe ich vor der Wende gesagt. Wenn man die berührt, hat man Pech vorne an der Fingerspitze. Und dieses Pech wird man nie wieder los. Ja. Das mag vielleicht etwas übertrieben und theatralisch klingen, aber so ist es. Und das, ich habe also, wenn Sie meine Publikationsliste von 67 angucken, niemals mit Leuten zusammengearbeitet, habe ich immer darauf geachtet, wo ich mir menschlich nicht sicher gewesen bin. Ja? In einem Fall, da ließ ich das, ich meine, es gibt auch manchmal Autorenschaften, da kommt dann einer mal mit rein, so als Letzter oder so, wie das so ist. Aber das sind also so Dinge, die da also jetzt am Rande mit bedeutsam wurden. Und es gab eine Zeit, und das möchte ich auch hier so aussprechen, wo ich mich das erste Mal innerlich geschämt habe. Dass ich also praktisch jetzt in diesem engen Zirkel war, das war eben als Christ, wo die Aktion lief, Schwerter zu Flugscharen. Wo plötzlich Parteigenossen anfingen, Bibelzitate auszukramen und dann noch schlau damit zu tun, weil sie mal eine halbe Seite in der Bibel gelesen hatten. Ja. Und das war dann ein Punkt, also das war nicht zu ertragen. In der Zeit, Pastor Gauck, Joachim Gauck, war unser Sprengelfacher, in Evershagen wohnten wir und da war oft bei uns zu Hause zu Besuch, Joachim Gauck. Ich hatte ihn auch über andere Querverbindungen, über Ingo, hatte ich ihn ja auch kennengelernt. Und da wollte ich mich unbedingt für den Gemeindekirchenrat. Ich sage, Mensch, Herr Gauck, das geht doch nicht. Ich bin da doppelt. Oh, sagt der Herr Blatt, da wären Sie nicht der erste Genosse, der sowas macht. Ja? Ja, ich sag mal so, ja. Sie wissen da, wer Joachim Gauck dann geworden ist. Ja? Im Übrigen zu Joachim Gauck, da möchte ich noch sagen, wir sind oft ja nach Berlin gefahren, wenn wir irgendwelche Forschungssitzungen hatten und so. Das war im April 1990, die Volkskammer hatte sich gerade konstituiert, er war nach der ersten richtigen demokratischen Wahl DDR, das war also 1990, war er also Volkskammerabgeordneter geworden. Und dann fuhren wir nach Berlin, wir saßen beide zu zweit in der ersten Klasse und da hat er mir ganz stolz seinen Ausweis gezeigt, seinen Volkskammerausweis. Er hat gesagt, Herr Plath, ich beziehe jetzt mein Büro und wir haben uns dann lange, also 3 Stunden lang ganz lange unterhalten. Und das, was da so gesagt wurde, ist es dann auch alles so gekommen. Und das heißt also, ich sag mal, diese Aktivitäten, die ich da hatte, haben es mir nicht unmöglich gemacht. Also ich bin eben so geblieben, wie ich bin. Ja? Ich habe dann auch meine Strafe gekriegt. Und auch nachdem ich an der Ehrenkommission, das kommt nachher, dann für 5 Jahre einen Karrierestopp gekriegt hatte für meine BGL-Tätigkeit, bin ich aber in der vorzüglichen Lage, ich grüße nach rechts und nach links. Das mache ich auch jetzt noch. Sondern das ist Mitmenschlichkeit. Ich habe dann, ob das wissenschaftliche oder fachliche, muss ich nicht eingehen. Zur Wende muss ich jetzt auch nichts neu sagen. Ehrenkommission, es war ja dieses dreistufige Verfahren, bis man also dann wieder hier weiterarbeiten konnte. Das war die Ehrenkommission, das war die Übernahme, die Überleitung. Ich habe das also für meinen Teil, andere haben das ganz anders gemacht, es geht mich gar nicht, aber für meinen Teil habe ich das eben auch so ins Internet reingestellt, wie es tatsächlich gewesen ist, dass das ganz sauber dargestellt ist, dass es dann auch, jedenfalls aus meiner Sicht, ist dann auch historisch authentisch. Und das sind aber 2 schwere Jahre sind es gewesen. Jetzt möchte man sagen, die Universität Rostock hätte sich leichter getan, wenn sie also abgewickelt worden wäre und neu begründet worden wäre. Das kann ich nicht entscheiden. das eigene Schicksal möchte ich Ihnen noch mal sagen. Dadurch, dass ich also im Ausland gewesen bin, wäre ich also immer, ich hätte ins Ausland gehen können. Ich wollte übrigens, Anfang der 80er Jahre, wollte ich ins Ausland und wollte als Arzt mal ein Jahr arbeiten. So bei einer Ahnungslosigkeit hatte ich mich mal gemeldet. Und dann wurde ich dann mit meiner Frau dann in die Kaderabteilung der Universität bestellt. Da saß eine Frau Herberger. Und die hat dann also mit kalter Stimme auch meiner Frau gesagt, weil meine älteste Schwägerin, die lebt immer als Modegestalterin in West-Berlin, sie müsste dann sofort, meine Frau hatte dann schon keine Eltern mehr, die Verbindung zu ihrer Schwester abbrechen. Ja? Und da ist meine Frau in Tränen ausgebrochen und das hat dann schon gereicht, dann war ich dann abserviert und mein damaliger Chef hat mir dann nicht ohne einen gewissen Zungenschlag bedeutet, dass das für mich jetzt also dann erledigt sei. Und wenn ihr das gesagt worden ist, in damaliger Zeit, dass Sie also nicht ins Ausland überhaupt fahren können, sind Sie an sich an der Universität erledigt gewesen, weil Sie können nur in hohe Leitungsfunktionen kommen, wenn Sie also, ich sag mal, Reisekader sind. Das bin ich also trotz meiner Aktivitäten nicht geworden. Das war also, das hatte ich also auch gar nicht im Sinn. Das wurde mir dann später in der Ehrenkommission gesagt, ich hätte also aus Karrieregründen oder so diesen Schritt da getan. Das habe ich nicht. Das, was ich erreichen konnte aus meinen Fähigkeiten heraus, hatte ich, und deswegen hatte ich das auch rausgezögert, hatte ich alles von mir aus erreicht. Ich bin niemals hier für eine Spitzenfunktion vorgesehen gewesen. Aus besagten, also Herkunftsgründen, hat man sehr darauf geachtet, der sogenannte Arbeiter- und Bauernkader, ja, dass die dann in diese entsprechenden Funktionen gekommen sind. Und habe dann also alles getan, dass ich dann diese Funktion wieder ordentlich natürlich loswerden konnte. Das ist 1987. Und habe dann darauf gedrungen, alles, was ich da geschrieben habe in dieser Leitung. Ja, ich sage Ihnen hiermit und hier vor diesem Mikrofon, ich habe nichts weggeschmissen, ich habe alles archivieren lassen. Ja, wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich würde mich auch nie darum kümmern. Und ich habe auch alles aufgehoben, alles, was ich dienstlich beschriftet habe. Ich habe in den 70er, 80er Jahren, was ich fachlich, strukturell machen musste, habe ich alles aufgehoben, habe dann immer gesagt, dass mal einmal der mal eins keiner sagen kann, ich sei ein Ignorant gewesen, fachlich gesehen. Das sind also so Dinge, die ich jetzt also noch weiter ausführen könnte, aber ich würde das mal sagen, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, gereist bin ich also ja immer im Osten. Ja, mit Ingo Richter bin ich 12-mal in Moskau gewesen. Wir hatten wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Institut für Pädiatrie der Akademie der Medizinischen Wissenschaften am Lomonosowski-Prospekt, wo die große damals Lenin-Universität von Moskau stand. Und wir haben tatsächlich arbeitsteilige Forschung. Und ich sage Ihnen, wo das auch immer in der Welt ist, Sie können nur gut zusammenarbeiten, wenn Sie menschlich sich erstmal öffnen. Und das haben wir da geschafft. Wir haben also richtig da Freunde gefunden. Wir haben da also Experimente gemacht, die hätten wir hier in der DDR, hätten wir im Osten nicht machen können, weil es hier keine medizinischen Forschungsinstitute für unser Gebiet gab. Und wir hatten aber hier ein Know-how, sodass wir dann, das waren also Sauerstoffmangel bei ungeborenen kleinen Ratten, haben wir untersucht, Einfluss auf den Eiweißstoffwechsel, das war ja unser Gebiet, und haben wir dann mit stabil isotop markierten Aminosäuren dann Markierungen dann gemacht bei kleinen Ratten in Moskau, haben die Organe so weit aufgearbeitet, dass wir das Eiweißpulver mit nach Rostock nehmen konnten, haben die Sachen dann fertig gemacht, gemeinsam publiziert als arbeitsteilige Forschung, gab es damit dann mit Prag und Budapest waren für uns insofern interessant, da trafen wir also Ärzte, die also ständig mal ein oder zwei Jahre, wenn sie das Geld hatten, in den Vereinigten Staaten arbeiten konnten. Da kriegten wir dann aus zweiter, dritter Hand von denen Informationen. So lief das. Bis dann aber eben wir den Durchbruch schafften bei uns in der Forschung, das sagte ich ja vorhin schon, als die dann zu uns kamen und wir dann bestimmte Nahrungsentwicklungen gemacht hatten, da kam dann der zweitgrößte Nahrungshersteller aus den Vereinigten Staaten, Mead Johnson, zu uns. Da haben wir denen etwas, also ein geistliches Produkt, Brain Drain, verkauft, ein Anreicherungsmittel für Frauenmilch, was heute noch von denen produziert wird. Ja? Und das Geld, was aber gab es viele Dollar dafür, ist nicht ein einziger Dollar bei uns in der Universitätskinder- und Jugendlichen gelandet, sondern alles bei dem Ihnen bekannten Herrn Schalk Golodkowski. Die haben also alles da eingesteckt. Es ist also, wir haben internationale Zusammenarbeit gehabt, ohne die geht es nicht. im Rahmen dessen eine begrenzte Reisetätigkeit, und sodass also meine erste Reise war dann nach der Wende dann in die Vereinigten Staaten. Dann durfte ich eben erstmal, das hat sich so angeboten, zur Brown University 4 Wochen, und das war also für uns, auch für die Umstellung auf das neue, sage ich mal, Medizinsystem nach dem 3. Oktober 1990 sehr wichtig. Ich habe dann also auch, war da auch in München noch, hatte dann da so viel Vorlauf. Ich habe meinen Kollegen immer gesagt, es interessiert in 20 oder 30 Jahren überhaupt nicht mal mehr, wenn wir mal, dass wir mal DDR gewesen sind, weil Patientenakten zum Beispiel und auch Einklagbarkeit, das geht 30 Jahre. Ja? Sodass wir also alles vorbereiten mussten, dass wir mit der, sagen wir mal, deutschen Rechtsprechung, mit der gesamtbundesdeutschen Rechtsprechung ab 3. Oktober, mit allen Qualitätsanforderungen, Qualitätsmanagement, musste ich also innerhalb von 4-5 Monaten der Bundesstandard auch beispielgebend hier von Mecklenburg-Vorpommern einführen. Das habe ich auch gemacht und habe dann 10 Jahre lang auf meinem Gebiet, ich habe also dann hier so eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, auch unter dem Dach der Ärztekammer, hier ein paar Häuser weiter, und haben dann also unsere Standards reingebracht, und ich sage nochmal, die Neonatologie, für die ich beruflich stehe, die haben wir in die deutsche Einheit reingebracht mit wie den grünen Pfeil an der Ampel. Das gab es in dieser Form nicht in der alten Bundesrepublik. Und diese spezielle Sache, das heißt also, ist schon unsere wissenschaftliche Evaluierung wie ein heißes Messer durch die Butter gegangen, ja, in unserer Arbeitsgruppe. Und auch die Neonatologie, da brauchten auch keine anderen Leute eingesetzt werden, auch keine anderen Leute berufen, es war ja alles da. Und wir sind noch da und haben da etwas reingebracht, und das wird auch künftig hier Bestand haben. Das lehren wir auch so. Ich habe also jetzt praktisch eine Stunde lang Ihnen als jemand etwas erzählt, der eigentlich nur sehr kurz gemessen an anderen Beispielen hier in einer Verantwortung gestanden hat, die ihm dann nach einer politischen Wende ihm zu bei anderen eben offene Fragen hinterlassen hat, so will ich mal sagen. Aus meiner Sicht ist alles klar, und ich habe also, Frieden kann man da sowieso nicht machen. Ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin sagte. Damit muss man eben leben, wenn man meint, eine Sache mit edlen Beweggründen zu machen, wird die dadurch nicht besser, wenn man dann plötzlich erkennen muss, dass sich da Dinge vollzogen haben, auf die man selbst keinen Einfluss hatte, die aber keineswegs edel waren. Und das ist eben das Problem, mit dem ich mich auseinandersetze, aber ich bin andererseits auch dankbar. Und das sage ich Ihnen jetzt ja auch so, diese 5 Jahre, wo ich auch manchen Rücken von hinten gegrüßt habe, sind für mich wie die wertvollsten Jahre meines Lebens gewesen. Erstens mal haben sie mich davor bewahrt, bei meinem Naturell, auch bei meinen Fähigkeiten, in Ämter hineinzustreben, in die andere dann sehr schnell und zum Teil auch zu schnell, ich sag mal, politische Ämter, auch in diesem Land gekommen sind und dann nicht immer so segensreich tätig sein konnten, wie sie vielleicht in ihrem Beruf tätig gewesen wären. Ich denke mal, die vielen Pastoren, was es alles so gibt. Und dann ist es niemals zu spät, immer wieder auch sich selbst zu finden. Nicht? Und das ist es. Und wenn ich jetzt dieses Buch, was jetzt hier zirkuliert, mir anschaue und über meine Lehrer gesprochen habe, was haben diese Menschen ausgehalten, was durften die uns alles nicht sagen. Ich habe erst durch dieses Buch erfahren, im letzten Jahr, dass an meiner Schule Martin Bormann und Großadmiral Dönitz zur Schule gegangen sind. Das hat also uns natürlich kein Mensch gesagt. Ja? Und im Nachhinein ist mir nun völlig klar, auch nach dem, was in Weimar jetzt alles zu lesen und zu sehen ist, weshalb die so vorsichtig waren, als solche Gedankenlosigkeiten von uns dann plötzlich auftauchten, wie dieses System aufpassen. Das stand auf derartig tönernen Füßen. Das hat doch überhaupt keiner von uns geahnt, wie fragil das Ganze gewesen ist. Und das ist das Merkwürdige, wenn ich als Zeitzeuge hier so spreche, wenn Sie Wurzeln haben oder Schultern haben, auf denen Sie stehen können, seien Sie dankbar. Beziehen Sie sich darauf, da haben Sie etwas. Wenn Sie eine Vision haben oder irgendeine Idee, schreiben Sie sie sich auf, dass die darf nicht untergehen. Lassen Sie sich nie davon abbringen und hören Sie auf Ihre innere Stimme. Auch Das ist wichtig. Und etwas, was ich auch erst, ich sag mal, in der Wissenschaft ein bisschen spät gelernt habe, dass eigentlich nichts kostbarer ist als eine ganz scharfe Kritik. Und sich zu fragen, warum. Der amerikanische Professor Leo Stern, der war der erste Amerikaner und Arzt, den ich also 1980 so kennenlernte, der zu uns kam, der fragte mich also bei jedem Doktortag, warum machen Sie das? Warum machen Sie das? So hat er mich noch nie einer gefragt, immer warum? 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 Das machen natürlich Historiker, machen das. Und gestern Abend, und damit möchte ich schließen, bin ich mit meiner Frau in Faust gewesen. Und das war so schön. Ein lärmendes Publikum. Das Haus war ausverkauft. Ja? Solche Physiognomien wie hier vor mir sitzen. Und neben zwei, ich sag na, das Christophorus-Gymnasium. Da saßen also die 12. und die 13. Klassen vom Christophorus-Gymnasium. Und dann sah ich dann diesen Faust, der Professor. Diese Famuli, die mit ganz eckigen, ganz korrekten, der Famulus, ja, Wagner, mit ganz korrekten, fertig formulierten Fragen, und der Professor soll jetzt ganz normiert antworten. Das war so ätzend für ihn, weil es überhaupt nicht so ist. Ja? Diese ganzen Regeln, die ja nur ein kleiner Wegweiser sein können. Das Leben ist nicht viel anders, aber praktisch die Regeln müssen sein. Ja? Die Richtung ist auch wichtig. Und in dieser Unvollkommenheit möchte ich schließen.
Vielen Dank. Ja, wir haben noch etwas Zeit für Fragen. Ich eröffne die Rednerliste. Ich hatte zunächst Hilde Michael notiert, aber Katharina Trost zuerst?
Nö, das passt schon.
Also zunächst Hilde Michael.
Ja, okay, dann mache ich mal. Ja, Herr Professor Plath, und zwar vielleicht könnten Sie kurz darauf eingehen, natürlich nur, wenn sich das für Sie lohnt, und zwar... Wie war die Organisation, zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihr Projekt vorantreiben wollten in DDR-Zeit, wie war der Behördenweg, wie war überhaupt diese ganze Rechtfertigung?
Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Planwirtschaft?
Ja.
Ich habe meinen Volkswirtschaftsplan selber geschrieben, in der Forschung, ja. Und die Themen waren so originell, dass das also auch nicht so sehr schwierig war, da ein bisschen Geld dafür zu kriegen. Und haben sie das gemacht. Da haben sie das gemacht. Und das gab sogar einen Trick. Der Volkswirtschaftsplan, das war so ein Werk, ja, auch wie die Gesetzeswerke, liest kein Mensch durch. Man hat es doch reingeschrieben. Und ein Jahr später haben sie gesagt, das stand aber im Volkswirtschaftsplan. Der Volkswirtschaftsplan war Gesetz. Und dann haben sie das Geld gehabt. Ja. So, tja, das heißt also, es ist eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit gewesen. Es war nicht so, dass sie irgendwelche Projekte vor Gutachtern verteidigen mussten, das war auch die Schwäche wiederum. Ja? Obwohl in Rostock gab es ganz scharfe Kinder, Professor Klinkmann zum Beispiel, das ist eine etwas andere Kategorie gewesen, aber ich habe ihn also auch in Nahdistanz da während 4 Jahren also auch erlebt. Das ist also, was der aufgezogen hatte, ich sage mal auch an Diskussionen bei Projekten, das hatte also Bestes. Man sagte damals Weltniveau. Ja, also absolut. Das heißt, und auch unsere Gruppe, wir haben uns immer auch gesagt, wenn wir mit irgendwas rausgekommen sind, hatten wir es vorher intern so durchdiskutiert, und zwar so furchtbar kritisch, haben wir gesagt, wie unsere schlimmsten Feinde niemals mit uns diskutieren würden. Und dazu braucht man die Freundschaft. Das muss ausgehalten werden. Das ist, und dann, das ist eine Qualitätsvoraussetzung, eine menschliche. Nichts anderes.
Danke. Katharina Trost.
Ja, ich habe eine Frage zu Ihrer Habilitation. Und zwar, ich weiß ja, dass man halt auch immer so diese roten Floskeln reinschreiben musste. Wie ist Ihnen das eigentlich von der Feder gegangen? Also ich meine, wenn man vom menschlichen, ja, oder hat man sich da hingesetzt und so, oh, ich mache das mal eben mit.
Also, unsere Habilitation, die hatten wir schon in 5 oder 6 peer-reviewed Journals schon publiziert in den Vereinigten Staaten. Ja? Das heißt also, wir haben es, wie man das ja so machen kann, nur noch zusammengeschrieben, ausführlicher. Und ich habe die Gesamteinleitung geschrieben. Ich sage mal, wie das ist. Da bin ich dann, das ist nicht, also das ist jetzt nichts fürs Mikrofon, aber ich habe nur gesagt, bei Goethe war das auch so, wenn dann früh morgens aufgewacht ist mit seinen Träumen, und wenn man dann früh morgens aufschwacht, stehen dann diese Gedanken wie die guten Geister vor einem. Und so habe ich dann eines Morgens, das war im Februar 1983, wir hatten also alles soweit fertig, bin ich dann mal sonntags früh morgens um 4:30 dann aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe die Gesamteinleitung, das waren glaube ich 10 Seiten, aufgeschrieben. Um 8 Uhr haben wir gefrühstückt, ich habe nie ein Wort geändert dran. Okay. Das heißt also, es ist alles schon oben fertig. Ja, das hatte mit Politik doch überhaupt nichts zu tun, überhaupt nicht. Das war alles validiert und ist dann vielleicht etwas untypisch, sage ich mal so.
Ja, jetzt habe ich Edmund Fanning und dann Heiko Maski.
Nachdem Sie ja 2 Jahre, wie Sie sagten, Weltoffenheit und Informationsflut in Rumänien kennengelernt hatten, wie sind Sie dann mit der Informationsabschottung in der DDR umgegangen danach?
Oh, das war furchtbar. Ich habe also Klaustrophobie gekriegt. Ja, eingeschlossen, also das ist die Furcht vor Eingeschlossenheit. Ja? Ich konnte also, das ist so, wenn Sie im Kino sitzen, sind klaustrophob, dann müssen Sie mal außen sitzen, weil Sie sonst also panisch werden. Ja? Mir ist es so gegangen, ich habe dann in Halle an der Saale weiter studiert, ich konnte keinen Zug mehr tuten hören. Ja? Also man hat Fernweh. Ja? Man hat Fernweh. Und darunter habe ich also sehr gelitten. Und das war auch mit einer der Gründe, weshalb ich nach Thüringen überhaupt nicht zurück wollte. Also Weimar und auch Rudolstadt, nichts gegen kleine Residenzstädtchen. Aber die Musik spielte damals woanders und Leipzig kam nicht in Frage, das war schon so verfallen. Andererseits ging es also darum, meine Frau, meine junge Frau, auch sehr gut da, hat also ja eben Engagement gebraucht. Und nach Berlin wäre ich niemals gegangen, diese Mauer zu sehen, das ist so trostlos gewesen, wirklich. Also so war Rostock war das Ideal, ja, in jeder Hinsicht und so war es dann. So ist man dann hier geblieben und auch hängen geblieben. Ich wollte eigentlich hier nie hängen bleiben, habe ich ja gesagt, immer mit diesen beiden Koffern. Und ja, bin ich auch so von weiter.
Ja, das war, denke ich, beantwortet. Jetzt Heiko Maski.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass Sie in die SED eingetreten sind, weil Sie Dinge verändern wollten. Jetzt sind Sie ja für die SED eigentlich der Prototyp der Menschen, die man nicht haben möchte. Sie sind christlich, Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie und Sie sind obendrein auch noch engagiert.
Ja.
Das war das Problem. Parteioberen, denn mit ihnen umgegangen, haben Sie dort gemerkt, dass man ihnen Steine in den Weg legt, Mauern errichtet und dann sagt, also
nein.
Dort können Sie gerne was machen, aber weiter bitte nicht.
Nein, also man konnte mit allen eigentlich umgehen. Die sind mit allen umgegangen. Ja? Und mir war es vorbehalten, das hat man mir auch ganz offen so gesagt, da hatte man Kadergespräche. Und da sind auch Kollegen, mit denen habe ich dann noch weiter dann zusammengearbeitet, die haben dann mit mir, das waren die Partei, ich habe also niemals eine Parteifunktion in dem Sinne gehabt, auch, hätte ich auch nie bekommen, das haben sie mir auch ins Gesicht gesagt, Christian haben sie geduzt, du wirst dich in der Gewerkschaft, wirst du dich immer aktiv halten, so, das war's, ja, sage ich, das kann ich gerne machen, so, damit war die Sache klar, ich habe nicht ein einziges Mal den Fuß, meinen Fuß über die Schwelle der Universitätsparteileitung gesetzt. Ja? Das ist nur, da ging ja manche ein und aus, Kaffee trinken und so war das hier üblich. Ja? Ich kenne diese Räumlichkeiten nicht von innen, sondern habe nur aus der Funktion heraus an diesem Tisch, da, was ich vorhin sagte, da zusammen gesessen. Und ich will Ihnen aber nochmal anknüpfend an diese Frage etwas sagen, wo es brisant wurde. Wo es also für mich innerlich fast lebensgefährlich wurde, dieser Posten, und zwar, als es möglich wurde, Ausreiseanträge zu stellen. Sie liegen so verständnisvoll, Sie haben die Zeit hier miterlebt. Ja. Ausreiseanträge zu stellen, und man wurde der Sache nicht mehr Herr. Und wenn man, und weil das also, natürlich, das ist Staatssicherheit gewesen, das ist Partei gewesen, und das war ja so abgeschottet, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und dann kam sie aber zur Gewerkschaft, weil die Gewerkschaft sollte es Einfluss nehmen. Da kam sie dann auch zu mir und das war der Punkt, wo ich dachte, so, was mache ich jetzt? Und da habe ich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe Öffentlichkeit hergestellt. Ich habe gesagt, das ist selbstverständlich, wir machen das so. Wir machen also eine erweiterte, hieß das BGL-Versammlung, Betriebsgewerkschaftsleitung, Medizin. Darunter waren die Abteilungsgewerkschaftsleitung von allen Kliniken. Wir haben alle AGL-Vorsitzenden eingeladen, wäre Herr Pelz gewesen, wäre dann gekommen. Und dann bestellen wir den zuständigen Mitarbeiter, ich wusste gar nicht, wo der herkam, vom Rat der Stadt. Solche Ausflüchte hatte ich dann also auch nicht gehört. Also das ist nie zustande gekommen. Ja, nie zustande gekommen. Ich habe das ja dann in meiner Akte dann auch gelesen, wie ich da in dieser Funktion, ich habe uns meinen Kollegen gesagt, fast wie ein neugeborenes Kind bin ich da durchgewandelt. Ja? Da ist mir dann nichts passiert. Das heißt also, wenn man offen ist, ehrlich ist und dann noch etwas, ein Grundsatz, das war von meinem Vater. Geben Sie niemals eine blanke Unterschrift. Das habe ich von meinem Vater schon gelernt, und zwar Rezepte. Ich musste immer seine Rezepte stempeln. Ja, als Junge immer 1000 auf einmal. Ich konnte das ganz schnell. Ja. Bei der Kassenabrechnung habe ich auch immer mitgeholfen. Und dann hat er mir genau gesagt, das hat er mir auch beigebracht, wie er so Dokumentationen macht. Dann habe ich immer gesehen, wenn er was ausgeführt hat, macht er dann immer vor seiner Unterschrift einen Schrägstrich über das ganze Dokument, dass keiner irgendwie was noch zusätzlich eintragen kann. So. Und das habe ich von dem ersten Tag hier an beibehalten. Ja? Und habe eben auch gesehen, wie nachlässig also viele auch so mit solchen Sachen umgegangen sind. Die haben überhaupt nicht nachgedacht. Das mag jetzt formalistisch klingen, aber das hat eben auch was mit Zuverlässigkeit von Dokumentation zu tun. Geben Sie niemals eine blanke Unterschrift. Ich hätte nie ahnen können, was das für Konsequenzen haben können. Sie hätten ja sonst wie reingelegt werden können. Ja? Das heißt also, hier ist also ein Punkt gewesen, wo es also absolut gefährlich war, aber die Sache abgewendet wurde. Und dann habe ich natürlich auch Situationen erlebt, ich bin als Reservist, ich war ungedient. Ja, das wurde dann erst nach dem 13. August 1961, die Volksarmee gab es ja schon ab 1955. Da wurde dann die Wehrpflicht eingeführt und ungedient. Und mich haben sie dann mit 32 Jahren das erste Mal geholt. Ich war längst Facharzt und dann bin ich hier also auch dann bei der 4. Flottille dann gewesen, als ganz niedriger Dienstgrad. Das war also auch eine Abstrafung gewesen. Und zwar als Mat, Unteroffizier, Facharzt. Ich bin also mit Bändermütze, Ex-Kragen, ja, habe ich Sprechstunden gemacht. Da hing also der Ex-Kragen, das ist dieser Knoten, hing vorne dann aus dem Kittel raus. Mir kam nur entgegen, dass ich graue Schläfen hatte. Die Frau kam mir dann Kapitäne zur See, die dann Haltung angenommen hatten. Die waren völlig verunsichert, weil dann Mat da saß. Und da habe ich eines Mal fabriziert, da habe ich also einen Patienten, habe ich eine Gelbsucht, eine Hepatitis diagnostiziert und habe seine Einheit gesperrt. Also eine Einheit bei der Marine ist ein Schiff, eine Quarantäne. Ja, das war von der Vermessungsschiffabteilung. Ich wusste nicht damals, was die Vermessungsschiffabteilung ist. Das waren die Stasi-Schiffe. Das waren die Aufklärungsschiffe, die lagen im Skagerrak. Und die haben also, ja klar, die waren also, die sahen zwar so aus wie Kampfschiffe, die sind aber voll mit Elektronik bepackt gewesen, ja. Und da wollten sie mich dann also so bearbeiten, dass ich meine Diagnose habe ich nicht gemacht, ja. Was dann mal vorgesetzt, das ist mir völlig egal gewesen. Aber so eine Situation, da lebte man mit diesen Leuten und die kamen dann auch. Und ich bin einmal mit einem Kampfverband als begleitender Arzt mit in Königsberg gewesen. Das hatte ich, glaube ich, damals auch erzählt, es war 76, und zwar in Pillau lagen wir da. Das war ein Kriegshafen, da ging nachts die Stahlnetze hoch. Ja, nachts geht dann im Wasser die Stahlnetze hoch, so war das da. Und da war eben einer dabei, da haben alle gesagt, na, das ist hier der Stasi-Begleiter. Ich wusste natürlich ganz genau, wer das war. Den hab. Ich habe immer dann sehr interessiert dann immer gesehen, wo ich den Rostock dann mal gesehen habe. Er war dann später beim Kraftfahrzeug in Stadtsitzung Betrieb und dann hier und da, den sehe ich jetzt noch manchmal. Damit müssen die nun leben. Wie auch immer, es war immer, wenn was passierte, auch das müssen Sie wissen, war sofort immer die Kriminalpolizei, die Staatssicherheit da. Wir hatten mal einen Verwechslungsfall, einen medikamentösen Verwechslungsfall. Uns in der Kinderklinik, da war so eine, ich war damals auch gar nicht da, war bei der Armee gewesen. Und sehr bedauerlich, ist aber nichts weiter passiert. Und dann sind sofort dann die sogenannten ermittelten Organe da gewesen. Oder wenn es irgendwo gebrannt hat oder irgendwo eine Leitung gebrochen war, auch im Klinikum. Da war dann sofort, musste dann der staatliche Leiter da sein. Und da kamen dann sofort die Ermittlungsorgane. Nicht, dass man an diese Dinge gewöhnt war, aber es war ganz einfach präsent. Und man hat sich in bestimmter Weise auch, ich sag mal, sogar lustig drüber gemacht. Das können Sie sich nicht so vorstellen. wenn ich also mit Ingo Richter in Moskau gewesen bin, in einem dieser großen Hotels, da haben wir uns dann also erstmal vor allen Wänden verneigt. Und haben, so haben wir gemacht, haben gesagt, Genosse Oberst, wir sind wieder da. Ja, da können kleine Kameras und Mikrofon und so weiter. Und auch wenn es im Telefon manchmal geknackt hat, ja, Herr Mägel.
Nee, Sie hatte,
ich habe mich gemeldet.
Anmeldung? Ja, war also Raimund Schneider jetzt.
Also ich habe jetzt einen Anwalt dabei, achso, ich werde aber...
Nein, nein. So. Weil man wird nie fertig.
James on Desk ist... und zwar habe ich bei Ihrem Vortrag im Jahr 68, da war, haben Sie kurz vor Prag erwähnt, dass einer Ihrer Oberärzte oder der Oberärzte
ja.
Gemeint hat, ich entschuldige mich.
Der hat dich
geschehen. Das habe ich in dem Zusammenhang nicht ganz verstanden. Und eine zweite Sache, die ich auch nicht verstanden habe, die Sie kurz davor erwähnt haben, ein Enkel von Honecker wäre verstorben und dann musste der Arzt gehen. Können Sie dazu nochmal genauer...
Natürlich. Wenn Ihnen das auch jetzt so, wenn ihr also als Chefarzt, es passiert irgendwie etwas, ja. Irgendeine Prozedur, das ist eine Therapie oder ein Ablauf, ist nicht optimal, dann sind Sie sofort schuldig, und zwar das dann ein Organisationsverschulden. Da werden Sie sofort gefragt, wie haben Sie das organisiert, das ist das Erste, was gemacht wird, und wenn Sie nicht lückenlos zeigen können, dass Sie das gut organisieren, dann haben Sie den schwarzen Peter. Das ist immer so gewesen. Ja, und darüber ist er dann letztlich gefallen. Gut, man kann ja darüber sprechen, das ist ja im Fernsehen oft auch gezeigt worden, diese Geschichte. Auch dann immer, was danach kam, dann Schoniger und mit dem Grab und so, das war, ist ihm unheimlich unter die Haut gegangen. Das war eine ganz schwere Virusinfektion. Ja, das ist eine Enzephalitis ist das gewesen. Da gibt es ganz einfach Todesfälle. Gibt es einfach. Ja.
Gibt es. Darf ich das verstehen, dass eine politische Entscheidung war, der Arzt muss jetzt daran glauben oder ein ganz normaler Vorgang? Konnte die Bewertung nicht ganz rausfinden?
Da gab es nichts Unpolitisches. Das ist sehr komplex. Das ist sehr komplex. Das ist aber vielfach so.
Ja? Die zweite Frage war zu dem Betrag, dass der sich entschuldigt hat. Der Arzt hat mich jetzt verstanden. Warum hat er sich bei Ihnen entschuldigt?
Der hat sich geschämt. Dass deutsche Truppen erstmalig, das ist der deutsche Demokrat, deutsche Truppen, erstmalig wieder in die Tschechei einmarschiert sind, und dann war es ja noch ein Brudervolk. Das hat überhaupt keiner mehr verstanden. Das war nicht zu vermitteln. Ich habe das dann später erfahren, dann, das hat mich natürlich auch interessiert, als ich dann bei der Volksmarine war. Das sind also auch Leute gewesen, die hatten sich so als Abiturienten für 2 Jahre verpflichtet, und die hatten das Pech, um den 13. August herum bei der Fahne zu sein, wie man so sagte. Und dann hat man dann dieses Ereignis genommen, die erstmal, da mussten sie sich erst eine Verlängerung verpflichten. Und dann, als dann 68 kam, hat man dann, weil das war ein Kriegszustand, ein schlechter Kriegszustand, hat man dann solche Leute dann für 25 Jahre verpflichtet. Es gibt also sehr viele Berufsoffiziere in der DDR, die also richtig gepresst worden sind, zu der Zeit ideologisch gepresst worden sind, sich für eine Dienstzeit von 25 Jahren also zu verpflichten. Und bei einem Kriegsbeginn wissen Sie nie, weil es auch 39 so gewesen, die Kleinen, wissen nie, ist das noch ein Manöver oder ist das schon richtig Krieg. Das erkennen Sie dann nur an der Munition, die dann ausgegeben wird. Ansonsten wird immer schon genau das Gleiche gemacht, das kriegen Sie gar nicht mit.
Aber er war ja kein FOA-Arzt oder so. Er war ja nur Ihr Vorsitzender. Warum hat er sich... War er Repräsentant von irgendwas oder...
Inwieweit er ist involviert ist, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er als Arzt mehrfach und auch sehr erfolgreich in der Volksrepublik Jemen tätig war. Was das zu bedeuten hat, das kann ich jetzt nicht ermessen. Auf jeden Fall musste man damals doch schon sehr auch involviert sein und auch sehr vertrauenswürdig sein, um also solche Aufträge zu bekommen. Als Arzt längere Zeit da also tätig zu sein, aber seine ärztlichen Fähigkeiten waren, da habe ich ihn auch wirklich bewundert, völlig unbestritten, aber das hat mit anderen Dingen ja nichts zu tun. Und ist aber, das ist ein Beispiel, das da wie einschneidend das gewesen sein muss, dass jemand sich so verhalten hat, zeigt aber auch wieder, dass er, bei dem war das mit der Herkunft eben auch nicht so ganz lupenrein proletarisch, und darauf war man ja immer, alle Säuberungen, die also auch in Stalins Zeiten gemacht, später, ging immer gegen dieses, diese Bourgeoisen oder bürgerlichen Relikte. Ja? so wie ich davon hier strotze.
Ja, Katharina Trost, vielleicht die abschließende Frage, weil wir in den Überminuten sind.
Ja, und zwar, als Sie Ihre Stasi-Akte nach der Wende eingesehen haben, Sie haben ja gesagt, so unter Ihren Freunden, dass dort Offenheit und Ehrlichkeit, dass das für Sie halt was ganz Wichtiges war. Waren Sie enttäuscht, irgendwelche Namen dort zu lesen, oder haben Sie gesagt, genau das wusste ich?
Ich war also erstaunt, wie wenig drin stand und aus dem nächsten Umfeld nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Segel vor allem. Und dann, wie ungebildet diese Leute gewesen sind. Ja? Wie ungebildet. Nicht? Und andererseits war ich dann auch stolz, wie sie also unsere Erziehung dargestellt haben, wie wir unsere Kinder erzogen haben. Wie es richtig dargestellt wurde. Ja? Denn sonst haben sie keine konfirmierten Kinder, die also musisch da sind, die so und das ist dann eigentlich etwas, und das meinte ich eben auch so, dass man also eigentlich in jedem System, wenn man das Glück hat, also sagen wir mal, irgendwo Fixpunkte im Leben zu haben, wenn man versucht, denen treu zu bleiben.
Gut, ich denke, mit dem Bekenntnis, sich selber treu zu bleiben, können wir die Sitzung beschließen. Wir danken unserem Gast, wir danken allen, die zugehört haben, die diskutiert haben. Wir schließen die Sitzung, haben aber, wie Sie wissen, am nächsten Freitag eine weitere Sitzung. Und die letzte in diesem Jahr.